Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Heute zu Gast jemand, der sein Arbeitsleben eigentlich schon hinter sich hat. Das ist die Bärbel Büttner aus meinem Heimatort Rauen. Absolut anerkannte Kita-Leiterin, jetzt im Ruhestand, verdienten Ruhestand, muss man sagen. Und für viele von euch, die jetzt hier zuschauen, bestimmt auch interessant, wie ist denn der Unterschied zwischen der DDR Kita oder damals Kindergarten, jetzt heißt es ja Kita, ja, und der Zeit nach der Wende. Also das wollen wir heute auf jeden Fall von der Bärbel erfahren. Wir wollen auch erfahren, wie sie vorgegangen ist mit ihrer Leitung in dem Kindergarten, dass die Kinder wirklich ihr Potenzial entwickeln können, dass sie vorbereitet werden auf die Schule, dass sie Spaß haben am Leben und am Spielen und so weiter. Also das ist das, was wir heute vorhaben. Also nochmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Dankeschön, Jens. Ich bin ja gern zu dir gekommen. Ist ja auch eine spannende Frage zu sagen, wann ist denn mein Kind überhaupt schulreif? Was muss ich denn tun, wenn das Kind in die Schule kommt? Und ja, deine erste Frage war die Umstellung von der DDR-Zeit auf die jetzige Zeit, wenn
ja,
ich richtig verstanden
ganz
habe.
Genau, ja.
Ja. Es war natürlich sehr spannend, wie haben wir gearbeitet in der DDR. Es gab einen Bildungs- und Erziehungsplan. Wir haben hier viele Aufgaben richtig, redlich erfüllt, wie es sich gehört. Und man hat versucht, auch alle Kinder damit ins Boot zu nehmen. Aber nach und nach hat man gemerkt, dass man davon abgewichen ist und dass man geguckt hat, was kann ich mit den Kindern tun, damit sie wirklich viel Spaß und Freude haben. Und das ist nicht neu erfunden, dass sie eben vom lernenden Spielen zum spielenden Lernen übergehen. Und das ist ja auch das Wichtigste, dass die Kinder tatsächlich erstmal das Spielen erlernen und dann eben auch tatsächlich nachher spielend sich Dinge überlegen, ausprobieren, anschauen, experimentieren. Und hier haben die Erwachsenen nicht nur in der Einrichtung, sondern eben auch das Elternhaus eine ganz große Verantwortung. Ja, und wir haben uns viel ausprobiert. Mhm. Ja, es wurde viel ausprobiert und es wurde über die Mauer geschaut. Was kann man tatsächlich in anderen, was kann man aus anderen Ländern mit übernehmen? Mhm. Wir haben überall hingesehen, was gibt es international für neue Möglichkeiten, Kinder gut auf das Leben und auf die Schule vorzubereiten. Und die sozialen Aspekte sind erstmal ernst zu nehmen. Gerade in der heutigen Zeit sieht man jetzt, dass Werte zum Beispiel sehr wichtig sind für die Kinder. Gegenseitige Rücksichtnahme, die Achtung, die Anerkennung, die Akzeptanz. Mhm. Das sind wichtige Werte, die jedes Kind für sich auch herausfinden muss. Und egal in welcher Gesellschaftsordnung, diese Werte sind immer wichtig. Dass sie ihre Eltern achten, ihre Großeltern, Fremden gegenüber höflich sind. Ja, also ich finde, das sind schon so die markanten Dinge. Wie können Eltern das so mit unterstützen? Mit zunehmendem Alter wäre es immer gut, dass sie auch Material zur Verfügung stellen, das nicht nur pädagogisch wertvoll ist, was sie vielleicht annehmen, sondern dass sie Dinge aus dem Alltag bereitstellen. Mhm. Töpfe, Pfannen, Schnüre, Gummis, ja, alles Mögliche, ja. Eine Verkleidungskiste sollte es vielleicht zu Hause geben, wo die Kinder sich verkleiden können. Schuhe, Kleider, Hüte, Tücher und so weiter. Vielleicht Naturmaterialien. Nicht jedes Kind hat vielleicht ein schönes Kinderzimmer, aber ich kann auch eine Ecke einrichten, in der nur das Kind tätig sein kann, sich ausprobieren kann. Wichtig ist, denke ich, immer, dass mit offenen Augen die Eltern und die Kinder durch die Umwelt, durch die Umgebung gehen. Mhm. Dass sie den Kindern zeigen, wo leben die Tiere, wie heißen sie, wo, was fressen sie. Das ist natürlich ein Unterschied zu den ländlichen Einrichtungen, wieder auch zur Stadt. Aber man sollte schon mit den Kindern offen sein und nicht nur in der Einrichtung bleiben, sondern auch Exkursionen machen und mit einem kleinen Rucksack wandern gehen oder in den Wald gehen oder einfach mit einer Schippe auf den Spielplatz und gucken, was ist in der Erde. Also die Kinder anregen, Dinge zu untersuchen und selbst zu untersuchen. Ich finde, das ist schon ganz, ganz wichtig. Und das hat sich nie verändert.
Du hast ja, also muss man sagen, also ich kenne ja natürlich den Kindergarten hier. Wir haben ja auch oft Stände gemacht für den Kinderfest hier mit am 1. Juni, Kindertag. Genau. Da war ja eigentlich immer etabliert. Aber es ist natürlich ein wunderschöner Kindergarten, muss man schon sagen. Also das ist schon, ich denke mal auch deine Handschrift. Dieser Kindergarten, müsst ihr euch vorstellen, ist wirklich eigentlich fast im Wald.
Ja.
So ist im Wald und natürlich, man geht aus dem Tor raus und ist wirklich im Wald drinnen dann. Also alles unter Bäumen, schöne Spielgeräte dort installiert, die auch sehr individuell sind, wo also Kinder einfach für sich sein können, ohne dass man irgendeine Anleitung bräuchte. Also das ist schon, was mir übrigens eingefallen ist, als du gesagt hast, also in der Zuhause, wo Utensilien zur Verfügung stehen. Ja. Ich finde das ja immer so faszinierend. Also sagen wir mal, es wird ein tolles Spielzeug gekauft, das vielleicht noch sehr teuer ist. Viel interessanter ist die Verpackung. Da, oh, die ist ja so eine große Kiste, da kann man ja ein Haus draus bauen. Oh, dürfen wir da ein Fenster reinschneiden? Da spielen die viel länger damit, als in diesem großen Auto, was da mal eine Funktion hat.
Genau. Das ist eben auch soziales Leben. Die Kinder müssen mitgenommen werden in Supermärkte, die müssen mitgenommen werden in Bibliotheken oder in überhaupt in Geschäfte, auf die Straßen und überall hin, so dass sie, und man muss sie auch anregen, mit offenen Augen die Welt zu sehen. Dass sie also auch probieren können, in dieser Welt bestimmte Dinge zu erledigen und nicht Angst haben, das Geld über den Ladentisch zu geben und zu bezahlen oder solche Dinge, ja. Sie sollten Fahrrad fahren können, sie sollten Roller fahren, sie sollten klettern, sie sollten toben, balancieren lernen. Das ist alles wichtig. Insgesamt, es gibt ja 6 Bildungsbereiche, von denen man spricht, wenn man die Ganzheitlichkeit der Kinder sieht. Da ist nicht nur das soziale Lernen, sondern da ist Mathematik, Naturwissenschaften, die Musik, der Körper, Bewegung, Sport, Gesundheit. Dann natürlich, die Medien spielen eine ganz große Rolle. Die Kinder sollten heute schon mit Fotoapparaten, mit Fotokameras umgehen. Erste Kenntnisse mit Computer schon haben. Ja, mit der Maus, toll, ne? Ja. Sie sollten schon mit der Maus umgehen lernen. Und wenn man nur einfache Zeichenspiele drauf hat oder so, dass sie Nachschlagewerke, muss man ihnen viel zur Verfügung stellen, dass sie auch gucken können, da gucke ich mal nach. Eltern wissen nicht alles, Erzieher sind nicht die Superhelden, sondern eine Einrichtung kann immer nur familienergänzend sein. Immer nur familienergänzend. Kinder sollten schaukeln, denn Schaukeln ist wichtig. Diese Schwungübungen sind ja so wichtig, auch um Schreiben zu lernen. Schreiben, um den Schwung in der Hand zu haben.
Das hat was mit
Schaukeln. Genau, schaukeln. Vor und zurück und vor und zurück. Und auch wenn die Kinder lange schaukeln, da macht gar nichts. Sondern dieser Schwung, den man braucht, um eine gute Handschrift zu haben, das beginnt schon bei solchen ganz körperlichen Übungen. Nicht nur bei feinmotorischen Sachen. Ja, wir sprechen vom Pinzettengriff.
Ja, richtig.
Das sind aber nachher die Feinheiten. Ja, die grobmotorischen Sachen müssen erstmal beherrscht werden.
Ich habe heute hatte ich ein Mädchen im Coaching. Er kommt jetzt in die 2. Klasse. Und ich sage, schreib mal, ich wollte erst mal gucken, was ist das erste Mal gewesen. Und sagt, schreib mir mal deinen Namen auf. Und sie schrieb in Druckbuchstaben. Da, ach, und Schreibschriften, nee, das kriegen wir später. Ist so eine Sache, nicht? Also 1., 2. Klasse, also im Kindergarten wird ja noch nicht geschrieben, ist ja klar. Aber wenn da die Feinmotorik in der 1., 2. Klasse nicht trainiert wird, dann wird es nachher in der 3., 4. Klasse echt schwer. Oder die sagen dann, ach, Druckschrift reicht ja eigentlich auch. Da fehlt dann die Feinmotorik.
Da fehlt natürlich. gerade von den Kompetenzen in der Sprache und Kommunikation sprechen, dann gehört natürlich auch zur Sprache und Kommunikation ein gewisses Schreiben lernen dazu, aber nicht nur im übertragenen Sinne. Dass die Kinder schon ausprobieren können, in der Reihe zu bleiben, ja, bei Bogenlinien, dass man die Jahreszeiten nutzt, um bestimmte Techniken dort zum Einsatz zu bringen. Und ich sag mal, natürlich eine Kindereinrichtung ist schon gut, um bestimmte Techniken zu erlernen, egal was es ist, ne? Aber die Eltern können das zu Hause gut unterstützen, indem sie zum Beispiel die Jahreszeiten ganz gut beobachten mit den Kindern. Ja, die Natur beobachten, was verändert sich denn? Wie verfärben sich die Blätter? Wie groß werden die Bäume? Was wächst an den Bäumen? Ich kann mit Knetern, mit Sand, mit Ton, mit Federn, kann ich nutzen, um tatsächlich auch, sag ich mal, hier so viel auszudrücken. Denn Kinder können sich ausdrücken. Auch wenn wir mal, vielleicht sieht ja nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja, ja. Sondern Kinder haben ihre eigenen Vorstellungen von Dingen. Und wenn eben das Gesicht eines Menschen blau ist, dann ist es blau.
Ja.
Und nicht rosa oder so matt beige, wie wir das uns so vorstellen.
Ja, ja.
Sondern Kinder sind in ihrer eigenen Welt. Und das ist auch gut so. Und die Sprache, unsere Muttersprache, ja, die ist unerlässlich, die braucht man in allen Bereichen und bei allen Kompetenzen. Erst soll sich das Kind, da würde es sich ja ausdrücken lernen. Das heißt also, wie drückt es sich aus? Ich kann noch nicht sprechen, dann drückt es sich aus mit Mimik und Gestik und erschrockenem Gesicht oder weinenden oder lachenden. Später, und das ist so wichtig für die Kinder, bevor sie in die Schule kommen, müssen sie tatsächlich Aushandlungsprozesse lernen, einzugehen, damit sie in ihrer späteren Klasse oder im Gruppenverband schon in der Kita auch zurechtkommen.
Also bei euch geht es ja los, ab wie vielen Jahren? Wann sind die da in der Kinderkrippe?
Also ja, schon von der Krippe.
Wir sagen Krippe nicht als alter DDR-Bürger.
Ja.
Also früher gab es ja wirklich die Zweiteilung, nicht? Also Krippe war ein ganz anderer Ort.
Genau.
Und dann geht man dann irgendwann mal zum Kindergarten.
Und in den Kindergarten kam man erst, wenn man 3 Jahre
alt war. Ja, genau, ab 3 Jahren.
Und jetzt hat man eben, die Krippe wurde über das Gesundheitswesen gesteuert und der Kindergarten eben über die Volksbildung.
Aha.
Und wir haben nach der Wende wirklich einen fließenden Übergang gestalten können. Auch bei uns in Raum.
Ja, in Kita Heidehaus.
Genau. Haben wir dann 1993 die Krippe dann mit integriert und auch den Hort integriert als Einrichtung. Ja, wir waren eine große Kindertagesstätte dann. Bis zu 135 Kindern hatten wir. Das war die Spitze. Wir hatten aber nicht die Räumlichkeiten dafür, sodass nach der Wende dann die Krippe neu gebaut wurde. Und der Hort ist ja dann heute auch wieder ausgegliedert.
Jetzt in der Schule dann.
Auf jeden Fall, ich kann Eltern immer nur raten, tatsächlich mit offenen Augen mit ihren Kindern durch alles zu gehen. Und alles mitzuerleben. Es müssen nicht die Wahnsinnshöhepunkte sein, mit den Kindern Dinge zu gestalten oder Urlaubsziele und Urlaubsorte auszuwählen, die wirklich wunderschön sind, aber die Kinder im Vorschulalter noch gar nicht genießen können, das können sie nicht einschätzen. Aber sie können Wanderungen, Spaziergänge, Fahrradfahrten, Kinobesuche, Zoobesuche mehr nutzen, zelten draußen. Ja, wer kann sowas machen und wo soll ich zelten? Ja, das stimmt natürlich. Aber auch das Leben in Jugendherbergen oder so kann so viel einfacher sein. Ich will eigentlich damit sagen, dass Eltern und Kindern wirklich auf ihre innere Stimme hören sollten. Nicht so viel wie möglich anbieten, sondern mit ihnen Dinge in Ruhe genießen. Jedes Kind braucht auch Ruhe, um sich äußern zu können. Ja, was erwarten wir denn von den Kindern, wenn sie in die Schule kommen? Sie sollen Oberbegriffe können, sie sollen im Satz sprechen, ja, sie sollen grammatikalisch einwandfrei sprechen. Das sind Dinge, die, ja, die wollen wir und die erwarten auch die Lehrer. Weil so wie man spricht, schreibt man auch. Wurde schon immer gesagt.
Ja, ja, klar.
Ja, und unerlässlich sind eben auch die körperlichen Betätigungen für die Kinder. Sport, auf den Körper achten und hören, gesundes Essen gemeinsam einnehmen, wenn möglich gemeinsam. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir sind auch beide arbeiten gegangen, mein Mann und ich. Und die Kinder sind in Krippe, Kindergarten und später in den Hort gegangen. Und heute muss man tatsächlich überlegen, was kann ich wirklich in der Familie gemeinsam nutzen? Welche Tageszeiten bieten sich noch an? Wann kommt das Kind zu Wort? Wann kann es sprechen mit den Eltern? Worüber kann es sprechen? Kann es offen über alles sprechen? Oder,
ja? Ja, klar, das ist schon. Also der Zeitfaktor für zwei arbeitende Eltern ist nicht eng. Nicht?
Also, das ist schon echt eng.
Also wenn, also früh morgens, da geht es dann eher darum, den Zeitplan einzuhalten, dass alle pünktlich, also, ich weiß ja, zum Beispiel Steffi, ja, da gab es ein bisschen Stress, als unser Lotti nicht so richtig wollte. Naja, aber trotzdem stand ja der Termin an. Und also nicht nur, dass Lotti in die Krippe kam, sondern dass Steffi auch zur Arbeit gehen konnte. Ja, und dann ist da natürlich nicht allzu viel Kommunikation möglich, außer irgendwelche Regeln einhalten. Und am Nachmittag, ja, wenn man dann spät erst nach Hause kommt, oder der Vater vielleicht noch später, nicht? Da sind sie eigentlich schon wieder längst im Bett, das ist schon ein bisschen problematisch. Aber dann muss er natürlich das Wochenende rein.
Wobei wir beim Thema wären, Regeln einhalten.
Naja,
ganz ohne natürlich. Regeln geht es nicht. Wenn man in einer Gemeinschaft zusammenleben möchte, auch in der Familie, dann muss es bestimmte Regeln geben. Die kann man bestimmen, das geht sicherlich, aber es ist besser, wenn man die aushandelt. Eltern sind immer besser beraten, wenn man Aushandlungsprozesse mit den Kindern führt, dass man bestimmte Regeln tatsächlich für die ganze Familie dann auch einhält. Ja? Und so wäre das Leben in einer Gemeinschaft, ich denke jetzt an Gruppe oder im Klassenverband, da denke ich auch daran, ohne ist es nicht möglich.
Es gibt ja auch manchmal Tendenzen, also gerade bei Kitas,
wo
dann Erzieher sagen, also ich will jetzt dem Kind überhaupt nicht reinreden, das wird schon seine Regeln selber finden. Aber das ist kompliziert, oder?
Das ist ganz schön kompliziert.
Weil das später danach ja gar keine Chance mehr hat, tatsächlich auf irgendwelche Regeln einzugehen.
Richtig. Wichtig in dieser Frage, wenn Einrichtungen oder Kitas oder Eltern so reagieren sollen oder würden, wäre, dass man mit den Kindern ihr Verhalten in den entsprechenden Situationen reflektiert. Dazu macht es sich gut, wenn man tatsächlich Bilder hat, die man von dem Kind gemacht hat oder das Kind das selber gemacht hat oder das Kind etwas aufgemalt oder gezeichnet hat oder wie auch immer. Aber Verhalten, Handlungen reflektieren, das ist ganz wichtig. Wenn Kinder in die Schule kommen, dann sollten sie tatsächlich in der Lage sein, auch einzuschätzen, das kann ich schon gut, das kann ich nicht. Weil Kinder neigen auch dazu, sich zu überschätzen. So wie später Erwachsene das genauso tun. Ja, nicht jeder kann alles, muss er auch nicht. Aber er muss wissen, was kann ich tun, damit ich es besser machen kann. Oder damit ich auch Forderungen erfülle. Was braucht man? Man braucht Aufmerksamkeit, man braucht Ausdauer, Bewegungskoordination, das ist wichtig. Ja, man muss auch still sitzen können, wenn man in die Schule kommt. Ja, das ist ja auch ein leidiges Problem heutzutage. Langsam muss man die Kinder heranführen. Also ich sag mal, vom Tag der Geburt an lernt das Kind. Man muss sich nicht einbilden, dass die Vorschulen nun das ausreißen, was nun jetzt 3 Jahre dann oder 5 Jahre nicht passiert ist, bis das Kind 6 Jahre alt wird. Sondern allmählich muss man den Kindern mehr zutrauen, mehr oder anderes Material zur Verfügung stellen, damit sie sich ausprobieren können, damit sie gucken. Und dann muss man ihnen auch helfen und für sie da sein, Schlussfolgerungen zu ziehen. Oder ihr Verhalten bei den Handlungen zu ändern. Oder Protokolle zu machen für sich selber. Aufzuzeichnen zum Beispiel. Ja, aufzuzeichnen, was was habe ich jetzt gerade getan? Oder um bestimmte Schritte bei zum Beispiel beim Wachsen der Pflanzen. Die Kinder haben Samen eingesät, mit der Mutti oder in der Kita oder wie auch immer. Aber Pflege ist dazu erforderlich. Mhm. Nicht nur einmal tun und dann Schluss, ja, ja. Sondern es muss gegossen werden. Sondern Verantwortung übernehmen. Mhm. Verantwortung ist auch eine ganz wichtige Sache, um später in der Familie zu bestehen. Später im Leben stand zu halten.
Ja, klar.
Nicht immer gleich aufgeben bei den kleinsten Kleinigkeiten, sondern ja, und wenn sie nachher das fertige Produkt sehen, sie haben eine Gurke, den Samen in die Erde gelegt, haben gegossen und immer wieder gegossen, haben auch gesehen, dass sie da das Unkraut rausziehen müssen, haben dann gesehen, die blühen und jetzt kommt das Entscheidende, immer wieder beobachten, Bienen haben die Blüten befruchtet, also auch Tiere, also diese Zusammenhänge erkennen zwischen Pflanzen, Menschen, Tieren. Das ist, ich sag mal, so entscheidend für das ganze Leben, dass man ihnen nicht Dinge vorgibt, sondern mit ihnen gemeinsam für sie da ist, sie berät und die Handlungen begleitet.
Ja, also direkt in der Kita zum Beispiel Gurken angepflanzt.
Ja, wir haben Gurken angepflanzt, wir haben Tomaten angepflanzt. Wir haben da nicht einen riesigen Garten angelegt, sondern es war ein kleines Beet. Auf dem kamen solche Sachen. Zuckererbsen. Mögen die Kinder und die Sterne. Die wurden auch gleich immer so gegessen. Und dort haben wir zum Beispiel auch richtige Beobachtungsprotokolle, haben die Kinder gezeichnet, aufgezeichnet.
Aber sie können aber gar nicht schreiben.
Nee, sie haben nicht geschrieben, aber sie haben gezeichnet. Ja. Und zwar haben sie sich dann Erde mit Braun gemalt und haben den Samen da rein und haben dann immer wieder nach ein paar Tagen durften sie dieses Blatt immer weiter vervollständigen. Also was ist jetzt passiert und was ist dann passiert? Das heißt also auch, eine Lupe und Blüten sollten vorhanden sein und kleine Schuppen und Spaten und solche Sachen. Es gibt viele Einrichtungen, die verfügen nicht über die Möglichkeiten, die inmitten in der Stadt, aber die können auch viele Dinge aufgreifen. Auch da gibt es Bäume, Sträucher, Pflanzen und so weiter. Ja. Und jede Einrichtung, damit sie Einrichtung ist, hat einen Spielplatz, hat Schaukeln, hat Klettergerüste. Lasst die Kinder überall balancieren, klettern, kriechen. Achtet nicht darauf, dass die Kleidung immer sauber ist, sondern lasst sie kriechen, lasst sie rutschen, also dass sie auch solche Sachen immer machen können. Und Aufmerksamkeit und Fantasie, ich sag mal, das ist auch so etwas, Fantasie.
Ja.
Natürlich können die Kinder im Kindergarten noch nicht schreiben, aber was können sie? Man kann zum Beispiel Sprechzeichen mit ihnen veranstalten. Wie geht das? Geschichten erzählen oder erfinden und die Kinder malen dazu. Sie malen dazu ein Bild oder ja, zum Beispiel sie malen ein Bild oder nehmen sich dazu Bastelmaterialien. Ganze Bücher haben wir so gestaltet. Und ich muss auch daran denken, ich habe ja zwei Enkelkinder in dem Alter, mittlerweile 10 und 5. Diese Bücher habe ich noch, ja, wo mit unterschiedlichen Materialien dann Dinge gezeichnet, gebastelt und gestaltet wurden. Und die Kinder haben dann die Geschichten mir besser erzählen können oder fantasiereicher wiedergeben können, als ich mir das so überlegt hatte, in welche Richtung. Man gibt irgendeinen Anhaltspunkt, ein Stichpunkt und schon ging's los.
Ja.
Und ja, bis 6 Jahre sind so bestimmte Anlagen einfach, müssen bestimmte Anlagen angelegt sein. Sonst passiert später im Punkt Fantasie und Kreativität nicht mehr so viel. Ja. Also Sport, Fantasie, Kreativität, Malen, Musik. Also es sollte viel gesungen werden. Und ganz ehrlich, es wäre wunderschön, wenn die Erzieher in den Einrichtungen alle singen können. Das war Voraussetzung
damals,
zu der damaligen Zeit.
Ich glaube, ihr musstet sogar ein Instrument
spielen. Wir mussten auch ein Instrument spielen können.
Was hast du?
Ich habe Flöte gelernt.
Aha.
Dazu konnte man natürlich nicht singen. Und deshalb habe ich später Akkordeon gespielt.
Ah, alles klar.
Und heute habe ich auch ein Keyboard, dass man da auch ein bisschen zu Familie. Feierlichkeiten reicht es immer noch. Aber sonst. Ja, ich habe es wenig genutzt, nachher später in den Jahren, als die Einrichtung so groß war. Man muss ja auch ein bisschen üben dafür, ne? Damit man das auch gut rüberbringen kann. Für Eltern, ich kann nur immer raten, mit auf den Weg geben, dass sie ihre Kinder begleiten bei allem, was sie tun. Mit ihnen viel reden und sprechen. Mhm. Und wenn wir über die Sprache sprechen, dann ja, grammatikalisch einwandfrei sprechen, das ist so eine Sache.
Baden-Württemberger haben ja große Probleme. Und die Brandenburger.
Ja, wohl. Wir neigen auch immer wieder dazu.
Ja, klar. Ne? Und die Sachsen.
Genau, wir neigen auch immer wieder dazu, dass wir doch etwas verwaschen sprechen. Und
niemals. Wir sind total hochdeutsch.
Das würden wir uns wünschen.
Ja, ja. Aber es ist ja auch authentisch. Das macht uns ja auch aus. Muss man sagen, oder?
Ja, das macht uns aus.
Gott sei Dank unterhalten wir uns nicht auf Rumänisch. Könnte ich nämlich gar nicht. Also Urrauner, bist du Urrauner?
Nein.
Auch nicht. Auch. Aber Rumänisch könnte, also Raunerisch könntest du? Nein.
Wurm mal auf dem Boden und Todesbest.
Da haben wir wieder.
Ich, so ein paar Brocken schnappe ich dann mal auf. Ne?
Rauner sind sowieso ein eigenes Volk, muss man dazu sagen.
Ja, was wünschen sich so Eltern von ihren Kindern, wenn sie überhaupt von ihren Kindern? Die wünschen sich selbstbewusste Kinder.
Ja.
Selbstständig sollen sie, sollen mitbestimmen. Aber der Weg dahin, der Weg dahin ist schon sehr anstrengend für Eltern und für Kinder.
Mhm.
Ja? Denn ich hatte ja vorhin gesagt, Aushandlungsprozesse sind sehr wichtig für die Kinder. Ja, das stimmt. Sie können mitbestimmen, wenn bestimmte Regeln auch eingehalten werden. Mhm. Wenn ich muss tatsächlich auch Grenzen setzen. Grenzen sind überall auch wichtig.
Ja, klar.
Wichtig.
Das geht ja gar nicht anders. Wenn du in einer Gemeinschaft bist, da kann dann nicht jeder machen, was er will.
Ja.
Das muss ich wissen. Genau. Also wichtig auch, was du auch gesagt hast, die Eltern leben es ja vor. Nicht, wenn die Eltern nicht neugierig sind, wenn die Eltern sich nicht für Natur interessieren, wenn die Eltern nur zeitgestresst sind und so weiter, dann ist es immer schwierig, dass, also meistens überträgt sich das ja sowieso eins zu eins auf die Kinder und dann wundern wir uns, weil was ich zum Beispiel auch in unserer Familie so toll finde, also hier Steffi und Anne, die haben von Anfang an immer vorgelesen. Also erstmal Geschichten erzählt und dann vorgelesen und dann hat dann manchmal der Große schon vorgelesen, ihr Film und so weiter. Und dieses Vorlesen, das ist ja auch, und dann darüber reden.
Ja.
Das ist auch so wichtig. Das macht ihr ja in der Kita auch.
Ne? In der Kita auch, richtig. Wichtig ist auch, dass man auch mal herausarbeitet, worüber erzählt wurde, in diesem Buch erzählt. Und natürlich möchte man die Kinder, und so sollen sie auf die Schule vorbereitet sein, dass sie auch nacherzählen können, Geschichten nacherzählen. Aber auch Merkfähigkeit ist dabei ganz wichtig. Die Reihenfolge dabei einhalten. Oder Gedichte dann auch schon, zwei Strophen, drei Strophen, Merkfähigkeit, und die ist ganz wichtig.
Auch mal auftreten irgendwo, also zum Beispiel der berühmte Kita-Chor, der dann immer mit dem berühmten Rauner gemischten Chor auftritt.
Das ist ja eigentlich
genau, das ist ja auch legendär, also das darf bei keiner großen Feier fehlen, also sowohl beim Weihnachtsmarkt als auch beim Sommerfest und Frühlingsfest und dann gibt es noch ein paar Sachen. Also das ist schon toll.
Also das zum Beispiel. Die Kinder waren auch ganz stolz darauf aufzutreten. Ich bin ja nun schon seit einem Jahr jetzt zu Hause, aber zu Weihnachten habe ich mit den Kindern und mit den Vorschulkindern besonders und mit den Erziehern der Vorschulgruppe dann gemeinsam haben wir das Weihnachtsprogramm vorbereitet für den. Es war ein sehr schöner Auftritt. Gibt es ja auch Videobeweise dafür.
Das war schon. Ja, das ist schon was Besonderes. Ja. Das sind ja Herausforderungen, wo sie nach und nach auch mal an, heutzutage würde man sagen, Präsentationen oder Auftritte herangeführt werden. Und also das ist ja nicht schlimm. Die haben auch noch gar nicht so die große Lampenfieber, oder?
Haben sie nicht, nein.
Das ist ein,
also wenn man die Kinder so allmählich heranführt, zum Beispiel Märchen zu spielen, sich zu verkleiden und Märchen zu spielen. Egal welche Märchen. Also erstmal nimmt man natürlich die einfacheren wie Rotkäppchen und der Wolf oder später kann man dann zum Beispiel Dornröschen oder den Froschkönig nehmen oder solche Sachen. Aber sich zu verkleiden und in die Rollen hineinzuschlüpfen, die Stimme zu verstellen und möglichst dann auch noch gut die wörtliche Rede in bestimmten Situationen wiederzugeben, das sind schon tolle Sachen, um die Kinder ganz fit zu machen, alles sprachlich. Ja?
Du hattest ja gesagt, dass du, du warst ja eine Zeitzeugin sozusagen von dieser großen Wende innerhalb deiner Profession. Wie habt ihr dann wie seid ihr denn damit umgegangen, dass jetzt plötzlich nur anders war? Also in der neuen Zeit jetzt. Das ist ja auch schon einige Jahre her.
Ja, das ist schon einige, 30 Jahre.
30 Jahre, so
30 Jahre sind das her, genau.
Das können einige rechnen.
Es hat sich in den letzten Jahren vor der Wende schon angedeutet und gezeigt, dass man von diesen starren Linien des Bildungs- und Erziehungsplans, den es zu DDR-Zeiten gab, abweichen muss.
Aha.
Und so hat man schon, man wollte ja wirklich alle Kinder immer mitnehmen und man musste neu denken lernen, das Kind anders sehen. Sehen, dass jedes Kind unterschiedlicher entwickelt ist und es da abgeholt werden muss, soweit es oder seinem Entwicklungsstand entspricht. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das mussten alle lernen, das musste auch ich lernen, dass man tatsächlich dem Kind die Möglichkeit gibt, aha, erstmal muss man das Kind analysieren, genau schauen, wie weit ist es dann in seiner Entwicklung und wo kann ich ansetzen? Was muss ich mit dem Kind tun? Muss ich es sprachlich besonders jetzt fördern, weil es schon 3 oder 4 oder 5 Jahre ist? Oder muss ich sehen, dass es tatsächlich in der Feinmotorik noch viel besser wird? Also wir sind dazu übergegangen, nach der Wende offen zu arbeiten. Wir haben einen großen Sprung versucht und haben Räume so eingerichtet für einzelne Bildungsbereiche, zum Beispiel Musik, Sport, wir hatten einen extra Sportraum dann, Malen, Zeichnen, Gestalten, einen Raum. Wir hatten einen Raum, wo wir Musikinstrumente untergebracht hatten oder auch, wo wir eben sprachlich uns zuwenden konnten. Und die Erzieher sind dann mit den Kindern in die einzelnen Räume gegangen, um dort am Vormittag zu sein oder eine Stunde zu verbringen oder eine halbe Stunde, eine gewisse Zeit, nur dort mit ihnen dann bestimmte Dinge zu tun. Das haben wir wieder etwas aufgeweicht und haben gesagt, gerade im Vorschulalter, wir haben festgestellt, dass die Kinder konnten wählen, in welche Räume sie gehen und haben dann gesehen, aber um eine optimale Vorbereitung für die Kinder auf die Schule zu gewährleisten, um den Eltern auch gerecht zu werden, um der Schule gerecht zu werden, dass wir dann gesagt haben, okay, ganz so geht es nicht. Wir müssten sehen, dass wir die Bildungsbereiche gerade im Vorschulbereich ganz kontinuierlich dann auch weiterführen. Das letzte Jahr vor der Schule den Kindern so viel wie möglich Futter geben können. Input, dass sie und Kinder sind so lern- und wissbegierig von selbst. Sie möchten Dinge erledigen, sie wollen Dinge ausprobieren. Und da muss man ihnen einfach nur zur Seite stehen, Material geben, und sie beraten und immer wieder reflektieren mit ihnen. Beobachten und gucken, wie weit sie sind. Lerngeschichten mit ihnen gemeinsam schreiben. Und nicht nur das Bild, das sie gemalt haben, ein schönes Bild, Namen raufschreiben. Das hast du gemalt. Was hast du denn da gemalt? Was hast du dir dabei gedacht? Wie hast du dich gefühlt dabei? Also, dass die Kinder auch lernen, über ihre Gefühle zu sprechen. Selbstbewusstsein stärken. Die Selbstbedienungsaufgaben wirklich zu beherrschen. Also wenn ein Kind in die Schule kommt, wäre es gut, es weiß, dass es sich nach der Toilette die Hände waschen muss, vor dem Essen die Hände waschen sollte. Dass es wirklich auch schon eine Schleife binden kann, wenn es in die Schule kommt. Nicht, dass die Turnschuhe vor dem Sportunterricht noch offen sind, weil das Kind keine Schleife kann. Also das sind so Dinge,
das kenne ich irgendwoher.
Stärkt.
Jetzt, wo ich die erste Klasse auch mal unterrichte.
Stärkt das Selbstbewusstsein. Stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder, wenn sie viele Dinge eben auch alleine können. Wenn man sie da heranführt.
Ja, ja. Also Möglichkeiten schaffen ohne Ende.
Viele Möglichkeiten schaffen. Und als Erwachsener, man hat eine große Verantwortung. In der heutigen Zeit ist es oftmals so, dass die Eltern nicht mehr ganz so jung sind.
Ja, das kommt ja noch dazu.
Ja, ja, dass sie dann schon sich viele Dinge sind vorsichtiger, sie haben sich schon viele Dinge angeschafft, überlegt. Dann kam das Kind und jetzt hat man eine große Verantwortung. Und ja, zusammenfassend muss ich einfach sagen, man muss alle Bereiche bedienen wollen auch von sich heraus. Musikalisch, das heißt mit den Kindern singen, wenn ich nicht so eine gute Stimme habe und nicht singen kann. Ja, vielleicht, es gibt Kinder-CDs, es gibt Tanzvideos, Tanzen, um Tanzen balancieren. Also ich sag mal, in den Kindereinrichtungen spricht man davon, dass die Bildungsbereiche ja übergreifend funktionieren. Ja, und das ist in der Familie auch so. Ich kann zum Beispiel Mathematik mit meinem Kind machen, in Vorbereitung auf die Schule, indem ich sage, deck du den Tisch. Wie viele Teller brauchen wir bei einer Fünfköpfchen-Familie, sage ich jetzt mal. Also, und was hast du getan? Dann kann das Kind antworten, ich habe 3 Teller auf den Tisch gestellt. Oder ja, oder andere Dinge. Ja, den Mülleimer hinausbringen. Ja, also das Kind sollte ja auch bestimmte Aufgaben erledigen. Wenn es dann schon 5 und 6 Jahre ist, dann kann es schon leichte Sachen mit erledigen. Spielzeug aufräumen in die Kiste, Kippfolge, ja, alles wieder an seinen Platz stellen. Mhm. Ja, Garderobe. Nichts ist schlimmer, wenn in der Schule nachher so viele Sachen umherliegen und übrig bleiben.
Wollte ich gerade sagen, und vergessen werden.
Und vergessen werden. Die Turnbeutel, die Turnschuhe, die Federtasche. Deshalb, warum nicht? Ein Vorschulkind könnte schon eine Federtasche haben. Die könnte eingerichtet sein mit Stiften, mit ja, alles, was da so rein sollte.
Mhm. Apropos Spielzeug.
Ja.
Wir müssen mal ja noch was auf ein Spielzeug, das ist ein Lernspiel. Und das ist ja im Prinzip auf unser beider Intuition geschaffen worden. Das ist, also ich hatte die Idee, ich möchte gerne ein Spiel. Nee, eigentlich waren es die Eltern von deinen Kindern, muss ich sagen. Wir waren bei diesem dem 1. Juni dort und wir haben Spigolino gespielt. Das ist ja ein Spiel, stellen wir bestimmt auch vor, in dem Kongress hier, also wo beide Gehirnhälften aktiviert werden, linke, rechte Gehirnhälfte, dieses Memory-Spiel mit dem Rechnen. Und dann fanden das die Eltern super toll und es war ja aber auf dem Gelände der Kita. Mhm. Nicht? Und dann kamen natürlich viele und sagen, ja, das ist ja schön, aber leider können das ja unsere ganz Kleinen noch nicht, die können ja noch nicht rechnen, 4 Jahre oder 5 Jahre. Und dann kam die Idee, mach doch mal ein Spiel auch für die Altersklasse. Und dann bin ich zu dir gegangen und dann haben wir uns so zusammengesetzt wie jetzt, nur noch ein bisschen länger. Und dann ich sag, du, Bärbe, du sagst mir jetzt mal bitte, was muss ein Kind können, um in die 1. Klasse zu kommen oder möglichst am Anfang der 1. Klasse. Und da ist dann dieses Spiel draus geworden, dieses Junior-Spiel.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ganz schön gut angekommen.
Das ist super angekommen. Mhm. Und ich konnte das auch mal mitempfehlen, gerade bei den Eltern, deren Kinder in die Schule kommen. Weil diese Verbindungen, von denen ich schon sprach, der einzelnen Bereiche, der einzelnen Kompetenzen für die Kinder, man kann nicht nur sagen, das Kind balanciert auf dem Balken, sondern es kann ja dabei singen, es kann dabei tanzen. Und dieses Spiel beinhaltet ja auch, dass das Kind auch in spielerischer Weise zählt.
Zum Beispiel.
Formuliert, ja, genau. Überlegt, Ausdauer hat.
Also das ist ja, muss man halt dazu sagen, wir werden es nochmal vielleicht im Einzelnen nochmal ein bisschen genauer vorstellen. Also es ist auch ein Memory-Spiel, ne?
Ja.
Da sind allerdings, man darf 3 Karten aufdecken, wenn man 2 braucht. Aber nur, wenn die Aufgabe richtig erfüllt ist und dann kriegt man hier aus den Bereichen, die du uns damals auch genannt hattest, also zum Beispiel Farben, nicht? Also beispielsweise, welche Farbe hat Captain Blaubeer?
Ja.
Oder welche Farbe hat Flieder oder der Bäcker oder so? Das war die Farbengeschichte, da sind also ganz viele Farben dabei. War übrigens gar nicht so leicht, so klassische, einfarbige Sachen.
Richtig, das kann ich mir schon vorstellen.
Löwenzahn, okay, das ist gelb, aber sag mir mal was typisch rosa ist, dann wird es schon schwer. So, das waren die Zahlen im Bereich bis 10. Ne? Übrigens, diese Zahlen, sagte, die habe ich auch echt unterschätzt, dachte, naja, das ist ja relativ leicht. Aber damit arbeiten auch ganz viele, die Lernschwierigkeiten haben mit Mathe. Und da kommen diese, obwohl es so einfach ist, aber da kommen die super gut mit klar.
Ja, du hast ja in diesem Spiel, hast du ja auch das aufgegriffen, dass man eben auch Mengen und Größen vergleichen.
Ja, ach ja, klar, vergleichen. Ne?
Nicht dieses Vergleichen. Und das ist ja auch eine wichtige Sache, dass die Kinder, ja, genau, dass die Kinder dabei lernen.
Genau. Das sind 100. Also zum Beispiel, was ist größer, ein Spatz oder ein Adler? Das sind ja schon zwei Sachen. Nicht? Erstens müssen sie wissen, was ist ein Spatz? Okay, den wissen wir. Adler wissen vielleicht nicht gleich alle. Dann wird natürlich erklärt, wenn das keiner weiß oder nur wenige wissen, was ein Adler ist. Und dann ist natürlich klar, der Adler ist so, der Spatz ist so. Oder was ist schwerer, Maikäfer oder Marienkäfer? Auch hier wieder am Oben. Wir wissen, was sind überhaupt Maikäfer? Kürbis oder Pflaume? Pampelmuse oder Mandarine? Was ist schneller? Was ist weicher? Haare oder eine Glatze? Also so Dinge, die wirklich irgendwo die Kinder natürlich kennen.
Also ich kann nur sagen, dass das den Kindern ganz viel Spaß gemacht hat und dass das wirklich familienfüllend für einen netten Spielnachmittag oder für einen Abend ist. Ich kann das tatsächlich nur wirklich mitempfehlen. Aber es setzt natürlich voraus, dass man im Vorfeld natürlich dann mit den Kindern auch offen durch die ganze Umgebung geht, ja, und ihm viel Möglichkeiten gibt, Dinge zu erforschen und zu erfahren.
Mhm. Ja? Ja, ja. Also, und vor allen Dingen, also, es ist ja auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn jetzt mal ein Fehler auftritt. Man sagt, oh, Moment, ja, Marienkäfer ist nicht größer als ein Marienkäfer. Aha, beim nächsten Mal wird dieser Fehler nie wieder gemacht. Also, das merken die sich 100%. Und wenn sie, also es ist falsch haben, dann dürfen sie trotzdem zwei Karten aufdecken. Also sie werden ja nicht bestraft oder umgekehrt, sie werden belohnt, wenn sie es richtig haben. Und dann leuchtet. Das weiß ich schon. Natürlich ist der Marienkäfer kleiner. Oder die Glatze ist härter oder nicht so weich wie Haare oder irgendwie so.
Also du hast da wirklich ganz viel Zeit und du hast da ganz gute Ideen mit hineingebracht. Das ist ein tolles Spiel.
Ich habe mal eine Familie kennengelernt, die hat dieses Spiel auch irgendwann mal gekauft, vor langer Zeit. Und die haben gesagt, die haben es jeden zweiten Tag gespielt und es hat sich nichts wiederholt. Also die haben wirklich das durchgespielt. Und da sind ja auch so ein paar Sachen dabei, also wie zum Beispiel, also so wie Activity, aber dann für Kleine. Nicht? Also lass die anderen raten, welchen Beruf du hast, also wäre ja tabu. Oder zeichne mal etwas. Da haben sie echt Schwierigkeiten schon. Aber wo sie am meisten Schwierigkeiten haben, das kann ich aus Erfahrung sagen, ist diese Mimik.
Ja.
Also man flüstert ihnen das ins Ohr, was man auftun muss. Du musst jetzt so tun, als wenn du müde bist. Und dann gucken sie so. Oh, gut, ich könnte das anders gemacht. Die anderen müssen jetzt raten, was denn. Bist du lustig? Nö. Bist du erschrocken? Nö. Bist du müde? Ja. Aber so ist dann lustig, so ist ungefähr müde und so ist erschrocken. Also da müssen sie echt
Gefühle ausdrücken. Ja, das ist ja auch für die Kinder schwer. Ne?
Ja, ja.
Deshalb mit den Kindern über Gefühle sprechen und auch Situationen mit dem Spiegel arbeiten.
Ja, klar.
Auch zu Hause. Und Kinder, ganz schön. Ehrlich, wer hat noch nicht gesehen, wenn das Kind oder jetzt in meinem Fall das Enkelkind vorm Spiegel steht und ausprobiert, wie es aussieht, wie es Eindruck schenken kann?
Ja, ja. Ach so.
Ich bin jetzt ganz traurig. Das
Lotti.
Stimmt gar nicht so. Ja.
Lotti.
Ja, Kinder probieren sich schon aus. Aber solche Hilfsmittel braucht man auch und die hat man zu Hause. Man hat ja Tische, Stühle, Decken.
Ganz, ganz irre. Also wir waren ja jetzt im Urlaub in Polen. Und da waren mit der ganzen Familie, also auch unser Karl und der Lotte, jetzt machen wir eine Anekdote. Das haben wir natürlich auch genossen. Also die beiden sind jetzt 2 und 2,5. Ja, also Karlchen ist 2,5 und Lotta ist 2. Und die waren ja mit dabei. Und die haben gespielt miteinander, das war herrlich. Und vor allen Dingen haben die sich unterhalten. Also, nein. Meins. Und natürlich, ja, dann frag dich mal Anne und Steffi, sag mal, Geht ihr die Bild? Also irgendwie kriegt ihr dann, nö. Die haben sich eine halbe Stunde lang unterhalten. Das ist wie eine Fremdsprache. Aber die haben sich verstanden. Erklär mir das mal.
Ja.
Wie geht denn das?
Na, das sind so Bindungen, das sind so, das irre, stimmt oder? Einfach, ja, da stimmt die Chemie.
Ja,
ja. Ja, die wissen, was sie wollen und wie es geht. Und da der andere ja auch noch nicht weiter ist,
ja,
da kommen die gut, können die gut kommunizieren.
Die konnten miteinander kommunizieren, von uns Erwachsenen hatte keiner verstanden und die waren sich einig. War toll. David,
ja,
es hat großen Spaß gemacht. Also natürlich könnten wir ganz lange. Wir werden, auch,
genau,
wir werden auch noch einige Sachen machen. Also wir werden zum Beispiel, du hast ja auch ein paar Bilder mit, alle wirklich noch einscannen und dann gucken wir mal, ob wir das so ein bisschen illustrieren, ja, wir noch. Oder vielleicht am Ende mal kurz durchlaufen lassen. Ich werde noch das Mindmap, was im Prinzip zu dem Junior-Spiel gehört,
ja,
mal mit einspielen. Das ist diese, welche Kompetenzen muss denn ein Kind so haben, um in der ersten Klasse zu sein. Da geht es ja um Regeln, einhalten, auch mal eigene Bedürfnisse zurückstellen.
Auch das müssen sie lernen.
Du, wer das im Kindergarten nicht gelernt hat, und ich habe jetzt eine 7. Klasse, die haben es heute noch nicht gelernt. Mhm. Die kommen aus der großen Pause, denkst, oh, jetzt haben wir endlich mal eine Minute, kann ich mal auf Toilette? Ja, ey, kann aber nicht. Also selbst, das zieht sich dann nachher durch. Ja. Das sind dann bis ins Erwachsenenalter. Und es gab ja schon welche, die dann also gesagt haben, Deutschland verdummt. Warum? Weil einige eigentlich Jugendliche immer noch im Kleinkindstadium verharren, mhm, weil die bestimmte Sachen einfach irgendwie nie gelernt haben. Ja. Regeln, Bedürfnisse zurückstellen, einander zuhören,
richtig,
auch mal andere Meinungen akzeptieren und so weiter. Das beginnt alles bei euch. Und du hast einen tollen Job gemacht. Du bist auch total anerkannt, muss man echt sagen. Also sie ist total überliebt im Raum. Naja, warum? Ist ja fast jeder durch ihre Hände gegangen. Ja, wenn man so will, nicht? Also wir sind 2000 so, Seelen.
Ich denke, ja, es sind ja nicht auch andere Kinder.
Ja, sicher.
Um die zwischen 800 und 900 Kinder werden es wohl bestimmt schon gewesen sein in den Jahren. Nach 45 Jahren ist das schon.
45 Jahre.
Aber es gibt ja immer noch den Verein für Kinder- und Jugendarbeit. Da bin ich auch im Vorstand nach wie vor. Und es macht mir eine wahnsinnige Freude, dann auch zu sehen, wie Kinder dann im Alter zwischen 6 und 12 Jahren, das ist die Altersgruppe, die wir jetzt da bedienen, wie die Spaß haben. Und da zeigt sich, ob sie lernen in der Gruppe dann auch. Sind so um die, jetzt im Sommer haben sich bei diesen drei Veranstaltungen, die wir hatten, da hat sich gezeigt, dass es Kinder zwischen 6 und 12 Jahren waren, immer in jedes Mal so circa 20 Kinder. Mhm. Und da hat sich eben auch gezeigt, können sie miteinander kommunizieren?
Mhm.
Ja, nicht nur auf sprachlicher Ebene, sondern verstehen sie sich so auch? Sind sie bereit, etwas abzugeben?
Mhm.
Können sie Rücksicht nehmen? Akzeptieren sie andere Meinungen? Machen sie sich lächerlich über ein noch nicht können oder nicht wissen?
Mhm.
Oder sind sie bereit und demonstrieren, ich kann das schon, komm, ich zeig dir das, wie das geht?
Mhm.
Hat sich eindeutig gezeigt. Und hier ist es immer ganz spannend, auf was können die Kinder, mhm, was können sie? Und deshalb ist es, ich kann nur an alle Eltern und alle Erwachsenen so einen richtigen Appell richten und sagen, geht mit offenen Augen wirklich mit euren Kindern durch das Leben, bietet ihnen viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren, setzt aber Grenzen, erkennt auch, handelt Regeln aus, die es geben muss, sonst ist ein Zusammenleben nicht möglich, sonst gibt es solche großen Probleme, besonders in den 5. und 6. Klassen, wie ich es jetzt auch erlebe. Das ist ganz traurig dann. Aber wenn die Kinder gelernt haben, aufeinander zu hören und miteinander friedvoll umzugehen, das ist ja das, was wir uns wünschen in der ganzen Welt. Ja, deshalb ist es so wichtig, auch wirklich viel zu tun. Alle Erwachsenen haben da eine ganz große Aufgabe, weil Kinder sind das Größte und das Wichtigste und das Beste. Und deshalb habe ich gesagt, ich werde immer dafür einstehen, dass es den Kindern auch gut geht. Nicht nur in unserem Land, sondern auch in anderen Ländern. Und dieses Interkulturelle, das ist, darüber haben wir heute nicht gesprochen, aber
klar,
das darf man dabei nicht vergessen.
Nee, nee.
Man kann nicht die Augen davor verschließen und das, sondern muss wirklich auch hier sein Augenmerk da richten, dass die Kinder auch Lieder und Tänze aus anderen Ländern hören, dass sie sprachgewandt werden, dass sie auch die englische Sprache mit nutzen oder andere Sprachen, spielt keine Rolle. Und da bieten sich so viele Möglichkeiten, den Kindern hier etwas Gutes zu tun, für die da zu sein. Ist egal, ob man viel Geld oder wenig Geld hat. Wichtig ist, dass Zuwendung da ist.
Ja, ja.
Vertrauen und Geduld.
Also, vielen, vielen Dank.
Ja, bitte. Gerne.
Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen leichter machen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.